ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und damit herzlich willkommen vom Stuttgarter Fernsehturm zu SWR 1 Leute. 40. Geburtstag mit Philipp Poisel. Wir hatten Lisa Feller hier, wir hatten Harald Schmidt hier, jetzt bist du es. Ein Junge aus der Region, sage ich mal. Nimm Platz bitte, dann machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Anfahrt war dementsprechend kurz für dich?
Ja, tatsächlich. Also kürzer war es nur, als ich in Ludwigsburg neulich mal ein Konzert hatte. Ja. Und ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht immer, ob das so gut ist. So ein bisschen gehört ja auch dazu, dass man so, ja, sich ein bisschen auseinandersetzt, länger damit. Wenn ich jetzt weiterhin irgendwo hinwegfahre, da ja, hat man oft das Gefühl, man ja, ist noch mehr auf einer Reise. Es ist einfach noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl. Und wenn man aber hier hochkommt auf dem Fernsehturm, dann ist man auch außerhalb des Alltags, würde ich mal behaupten.
Ich wollte gerade sagen, deshalb haben wir dir nicht das schnöde Studio gegeben bei uns, sondern einfach mal was mit Aussicht. Hier warst du auch noch nicht.
Ich war natürlich schon mal auf dem Fernsehturm.
Aber dann eine Etage weiter oben.
Ah, richtig, genau. Also ich habe tatsächlich mich auch mal gefragt, man sieht den Fernsehturm ja ständig. Ich sehe ihn auch, weil ich ja hier in der Gegend wohne, ständig. Und dann hier zu sein, ist ja verrückt. Irre Perspektivenwechsel.
Bist du in Ludwigsburg tatsächlich zu Hause? Weil, also wenn man anfängt zu recherchieren, gibt es mehrere Ortsmarken, die bei dir genannt werden.
Genau, ich bin da geboren und ich wohne da auch aktuell. Und ich bin aber auch sehr, sehr gern in Stuttgart. Also ein bisschen mehr Großstadt darf es für mich auf jeden Fall trotzdem immer sein.
Warum? Was gibt dir die Region? Ich dachte eigentlich, dass alle Künstler irgendwie in Berlin, Köln, Hamburg wohnen müssen in Deutschland. Du bist da eine Ausnahme anscheinend.
Ja, ich finde, Stuttgart hat die absolut richtige Größe. Ich finde auch, dass Stuttgart ein absoluter Geheimtipp ist. Ich finde, dass es sehr unterbewertet ist. Ich glaube, als Tourist, wenn man hier hält, dann denkt man als erstes mal nicht, dass es vielleicht die schönste Stadt ist, aber sie ist eine Stadt, die sich auf den ersten, zweiten, vierten, fünften Blick erschließt. Und ich genieße es heute wie immer, dass man ständig eine andere Perspektive hat. So ähnlich wie jetzt hier vom Fernsehturm runter, hat man ja auch aus den Straßen von Stuttgart immer mal wieder einen Blick von oben nach unten. Den möchte ich nicht missen. Ich wollte auch, als ich 18 war, unbedingt nach Berlin. Ich habe dann irgendwann angefangen, auf Reisen zu gehen, auf Tour zu gehen. Ich war so viel weg von zu Hause, dass ich dann nicht mehr weg wollte von zu Hause. Und dann einfach froh war, wenn ich nach Hause gekommen bin.
Das ist dein Plädoyer für Stuttgart und Ludwigsburg. Wir haben natürlich noch viele andere schöne Ecken in Baden-Württemberg mindestens und auch darüber hinaus. Verarbeitest du die Heimatregion auch musikalisch?
Ja, ich meine, ich komme aus Markgröningen, was ein Dorf ist, mit einem ganz klaren Dorfcharakter. Und wie ich schon gesagt habe, mit 18 wollte ich eigentlich immer in die Großstadt. Stuttgart war für uns damals, als wir Mittagsschule geschwänzt haben, schon irgendwie so das Ende der Welt. Wir sind an die Schwabstraße gefahren. Ich war da noch nie in meinem Leben zuvor. Wir sind irgendwie nach Bad Cannstatt gefahren. Da gab es damals einen legendären Skate-Shop, Hall 11, und haben da Hosen gekauft. Die konnte man natürlich im Internet damals noch nicht kaufen. Mhm. Man musste da hingehen. Und ich wusste nicht, was irgendwie danach kommt. Ne? Wie das Bosse mal gesungen hat, Berlin war wie New York. Und mein Blick hat sich geweitet. Ich habe viel gesehen von Deutschland auf jeden Fall. Und wir haben es hier wirklich gut getroffen.
Ich weiß, du magst es nicht, in Schubladen gesteckt zu werden, weil du dich nicht festlegen lassen möchtest. Oder woran liegt's?
Ja, dachte ich damals, als ich angefangen habe zumindest, dass ich Gefahr laufen könnte, wenn ich jetzt ein Album mache in einem gewissen Stil, da nie wieder rauszukommen. Heute bin ich froh, wenn Leute sagen, dass ich einen eigenen Stil überhaupt habe. Ich würde das heute als Kompliment bezeichnen. Als ich angefangen habe, dachte ich, ich weiß ja noch gar nicht, was mir morgen gefällt. Ich will vielleicht dann mal was ganz anderes machen. Und das habe ich auch immer wieder probiert. Aber ich komme auch immer gerne zu dem zurück, von dem ich denke, dass es mich ausdrückt einfach. Dann denke ich auch gar nicht so viel drüber nach. Was ist es jetzt für ein Genre? Was ist es jetzt für eine Schublade? Das spielt in dem Moment dann auch, wenn ich was mache, wenn ich was schreibe, gar keine Rolle.
In der Musik ist man aber natürlich relativ schnell dabei, das Ganze in ein Genre zu fassen. Oder es gibt ja sonst auch immer so diese beiden Argumentationslinien. Wenn eine Band das zweite Album rausgebracht hat, dann heißt es auf der einen Seite, die malen ja genau das gleiche wie auf dem ersten Ding. Oder aber halt,
das ist nicht mehr die gleiche Band, wenn man sich entwickelt hat. Das ist ja auch schon ein Spagat, den man dann gehen muss.
Ja, ich meine, was ich oft zu hören bekomme, ist, dass es auch manchmal Leute überfordert in seiner Traurigkeit, in seiner Melancholie. Also wenn Leute nichts damit anfangen können, dann ist es oft das. Aber vielleicht ist es auch das, was es ausmacht, warum manche Leute was damit anfangen können. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Leute oft denken, ich wäre immer traurig zu Hause. Und ich deshalb jetzt auch angefangen habe, auf der Bühne einfach mal was zu erzählen, dass die Leute auch merken, okay, der Junge ist vielleicht auch, ja, macht so viel traurige Musik, dass er seinem Alter nicht so viel Kummer hat vielleicht.
Aber es gibt ja schon so Formulierungen, wenn man Artikel über dich liest, Popbarde taucht auf, Liedermacher, bis hin zu Tränenmeister. Sind das Dinge, wo du dich drin wiederfindest, die du gerne liest, hörst?
Finde ich super. Also wenn man seine Gefühle rauslassen kann, wenn man weinen kann, dann finde ich das super. Das ist was man die meiste Zeit irgendwie ja auch vielleicht irgendwie zurückhält. Ja? Wenn man älter wird als Baby, weint man die ganze Zeit. Als Erwachsener ist dann vielleicht auch mal zumute, aber man tut es nicht mehr. Und wenn man irgendwas machen kann, was ein Katalysator ist für die Gefühle, finde ich ein tolles Kompliment.
Aber ich soll ja nicht auf ein Konzert von dir gehen, damit ich mich total ausweine, oder?
Keine Ahnung. Also für Comedy gibt es vielleicht dann tatsächlich andere Programme, wenn man lachen möchte. Aber mittlerweile kann ich schon behaupten, dass man auf meinen Konzerten auch so ein bisschen beides bekommt. Versuche ich, und ich habe tatsächlich auch Lust, bei meinem nächsten Album mal richtig gute Laune Musik zu machen. Auch wenn es vielleicht noch keiner mir im Moment glaubt. Mal gucken, ob was draus wird. Aber man muss ja immer schauen, wo war man noch nicht, was hat man noch nicht gemacht.
Weil ich finde, es wird dir eben nicht gerecht. Also diese Formulierung, dieses Wort Tränenmeister fand ich wirklich sehr, sehr krass. Aber du hast ja eben nicht nur Balladen, sondern du hast ja auch Abtemponummern dabei. Also da passiert ja schon
was. Ja, also wer auf ein Konzert kommt, der kann auch zumindest am Ende immer auch noch ein bisschen ins Tanzbein schwingen. Das wünsche ich mir zumindest. Und ich würde sagen, dass meine Musik vielleicht, man kommt sich unheimlich doof vor, wenn man seine Musik selber beschreibt. Es ist schon vielleicht nicht immer traurig, aber nachdenklich ist es auf jeden Fall.
Aber du kennst auch diese Texte, mit denen Künstler und ihre Musik beschrieben wird, oder?
Ja.
Ich hätte da was. Und zwar, du bist mit deinem eigenen Label Holunder Records bei Grönland Records angedockt. Das ist so richtig, ne? Und da ist dann über dich zu finden, ich bringe es mal als Zitat, warum berührt der orchestrale Minnesang Philipp Poisels sowohl die hymnensuchenden Menschen im Äther des jugendlichen Popradios, die Feuerzeugschwenker auf Stadionkonzertreise, welche mit seinen Stücken seit Jahren durch den Alltag gehen oder ihn neu entdecken, als auch die etwas angestaubten Vinyl-Auskenner, die versonnen und mit geschlossenen Augen in Kopfhörersesseln sitzen, während sie sehnsüchtig seine Lyrik mitsummen. Das ist von dir wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, man braucht heute wahrscheinlich auch Texte, um irgendwie noch irgendwo durchzustechen. Ich musste selber jetzt mich sehr konzentrieren, um der Ausführung zu folgen.
Ich könnte es nochmal bringen.
Ja, aber mich freut, dass da schon mal auf jeden Fall verschiedene Dimensionen drin sind und nicht nur eine, die der Träne. Und ich habe natürlich auch Songs, wo es manchmal ein bisschen leichter zugeht, wenn ich so drüber nachdenke, ja.
Aber du hast es gerade schon deutlich gemacht, du bist ja alles andere als jetzt tief traurig im Leben unterwegs.
Also bin ich mitunter auch, dann mache ich Musik oder dann hilft mir Musik dabei, aber natürlich nicht ausschließlich. Und ich denke, dass meine Musik viel einfach aus meiner Jugend, auch aus viel Zeit der Transformation, des Erwachsenwerdens, einfach ich da ganz viel verarbeitet habe und da ganz viel drinsteckt, was ich auf anderem Wege irgendwie wahrscheinlich nicht bewerkstelligen konnte.
Musik hält jung im Kopf. Dazu gibt es medizinische Studien. Vor allen Dingen diejenigen hält es jung, die Musik machen. Du bist im Pass knapp über 40. Im Kopf dann wie alt?
Boah, gute Frage. Mal so, mal so. Und auf jeden Fall ein bisschen älter als SWR1 Leute auch, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Wenn ich den Abstecher hier kurz machen darf, ich bin auch damit aufgewachsen.
Bitte.
Und hier zu sehen, wie alt Leute ist, das ist eigentlich schon, ja, mein ganzes Leben gibt.
Macht es dich älter?
Nein, ich bin eigentlich froh, was ich alles schon erlebt habe. Ne? Also was da schon an Vielfalt in meinem Leben bisher da gewesen ist. Ich dachte lange, dass ich nicht alt bin. Manchmal denke ich heute jetzt, nachdem ich die 40 überschritten habe, ertappe ich mich dabei, dass ich manche Entscheidungen ein bisschen mehr abwäge, weil ich denke, vielleicht ist ja gar nicht mehr für immer Zeit. Ja, manche Sachen muss ich mich vielleicht wirklich mal irgendwann dafür entscheiden. Bis 40 habe ich wirklich aber da eine andere Einstellung dazu gehabt. Und es ist auch wirklich, ja, passiert jetzt irgendwie unterbewusst ganz von alleine auf einmal.
Wenn dir auffällt, dass du in 40 Jahren halt schon eine Menge erlebt hast, kann ich dir sagen, SWR1 Leute hat auch eine Menge erlebt. Das ist dann die Parallele. Wenn wir bei der Kraft der Musik bleiben, was hat Musik für dich für eine Kraft? Wenn wir mal anfangen mit dem Musik hören, hast du da irgendwie für verschiedene Launen und Stimmungen verschiedene Songs und Interpreten und Bands?
Also meine erste Erinnerung ist so eine Kinderhörspielkassette, irgendwas mit so einer Mohrrübe. Ich weiß nicht mehr genau den Inhalt. Ich weiß nur, dass die Melodie dazu mich dermaßen aufgewühlt hat, dass ich auch nach dem Hören der Kassette immer dieses Gefühl wieder haben wollte und deshalb die Kassette immer angehört habe. Und einfach, ja, Melodie. Mein Vater hatte ein Klavier im Keller stehen. Da habe ich mich heimlich, hätte ich eigentlich, glaube ich, nicht ran dürfen. Dann manchmal den Deckel hochgeklappt und immer wieder dieselben Töne repetitiv, sagt man so, gespielt und dann meditiert irgendwie an diesem Instrument und das hat mich dann nie wieder losgelassen. Also es ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument geworden, um mich auszudrücken, und Musik hören, Musik machen, das geht für mich so ein bisschen ineinander über. Ich kann es nicht trennen. Das Gefühl, was in einem entsteht, ist, glaube ich, das Gleiche. Man kann nur, wenn man selber Musik macht, noch genauer. Man muss nicht erst die Kassette raussuchen, man kann wirklich den Moment, wie man ihn gerade fühlt, irgendwie die Musik dazu herbeirufen, die man gerade braucht.
Du hast mit 9 angefangen, Musik zu machen, ist das richtig? Sind das die Momente am Klavier heimlich?
Ich würde sagen, dass ich schon vorher mich ans Klavier gesetzt habe und mit 9 eine Gitarre bekommen habe von meiner Mutter. Ich wollte aber eigentlich Schlagzeuger werden, weil ich die Attitude irgendwie cooler fand und mich so gesehen habe schon in der Band als Schlagzeuger. Ich hatte das alles schon genau geplant gehabt und dann war da die Gitarre auf dem Geburtstagstisch. Und aus Rache habe ich sie nicht angefasst. Ja, bin nach oben gegangen und dann waren irgendwann meine Eltern nicht da und die Gitarre lag immer noch einsam und verlassen auf dem Tisch und dann dachte ich, jetzt probierst du mal, sieht ja keiner, und dann konnte ich quasi meinen Stolz bewahren, aber trotzdem Gitarre anfangen, heimlich, ja.
Wie viele Instrumente spielst du denn insgesamt?
Ich spiele, würde ich sagen, nicht mal Gitarre, so dass okay. Ich mich auf keinen Fall als Gitarrist bezeichnen würde. Ich würde mich als jemand bezeichnen, der sich auf der Gitarre begleiten kann, wenn er singt. Und deshalb, ja, kann ich eigentlich kein Instrument wirklich spielen. Ich spiele Gitarre, ich setze mich manchmal zu Hause an Schlagzeug. Ich kann mich auch auf dem Klavier begleiten. Das war's.
Das klingt jetzt sehr bescheiden. Wir werden gleich noch hören, wie deiner Meinung nach mittelmäßig oder begleitend nur du Gitarre spielst. Da kann man sich dann selber ein Bild von machen. Gibt es denn irgendwelche Bands, Sängerinnen, Sänger, die für dich eine Bedeutung schon relativ früh hatten, also die dir was mitgegeben haben?
Also auf jeden Fall Herbert Grönemeyer, was ich auch heute, wenn ich drüber nachdenke, immer noch nicht fassen kann, dass ich auf seinem Label gelandet bin. Später habe ich Kings of Leon, eine Rockband aus Nashville, für mich entdeckt. Ja, den ich auch immer so ein bisschen innerlich irgendwie nacheifer.
Wenn Kings of Leon mal anrufen würden, wärst du bereit, mit denen auf die Bühne zu steigen?
Glaube ich schon, ja. Ich würde aber auch noch viel lieber gerne mal, glaube ich, einen Whisky mit denen trinken. Ich finde die einfach super cool. Ich bin einfach wirklich ein krasser Fan und ich wäre auch gerne in dieser Band irgendwie, glaube ich, einfach. Ich bin auch immer wirklich überrascht über, wie ich finde, die Progressivität von Herbert und auch, wie er sich über die Alben hin entwickelt hat. Und ich frage mich immer, was überlegt er sich als nächstes? Und ja, dahingehend finde ich ihn ein bisschen unberechenbar, was mir gut gefällt.
Jetzt giltst du als authentischer Künstler, so sagt man dann. Gell? Da sind wir auch wieder bei einer Schublade, ne? Wahrscheinlich. Tut mir leid. Aber das heißt, dass ganz viel von dir in der Musik steckt. Wenn du jetzt so einen Song, einen von Herbert Grönemeyer singen würdest, wäre das dann eben nicht mehr authentisch, weil das eben dann nicht deine Geschichte ist, die da drin steckt?
Würde ich so sagen, ja.
Das heißt, du schreibst wirklich alles selber?
Bis heute ist es der Fall gewesen. Ich meine, ich halte es nicht für ausgeschlossen, Also es gibt auch Songs oder Momente, wo es Songs gibt, in denen ich mich dann in dem Moment wiederfinde, wo ich sagen kann, okay, das kann ich jetzt so sehen, so fühle ich mich. Aber ich fand immer den Reiz auch beim Musikschreiben, dass man eben ja noch viel genauer einfach ja, sich selber ausdrücken kann, wie man es gerade möchte und nicht auf was zugreifen muss, was vielleicht passt, sondern es eben ganz genau auf sich selber zuschneidern kann. Das macht für mich den Reiz daran aus.
Wie kann ich mir denn die Arbeit vorstellen? Also wenn du von Erlebnissen singst oder deine Erlebnisse da drin verarbeitest, Reisen spielen bei dir auch eine Rolle, setzt du dich an einen Abend hin und schreibst schon alles versgerecht in ein kleines Heft und musst es dann nur noch vortragen?
Naja, also die Musik spielt natürlich auch noch eine Rolle.
Kann ich mir denken.
Also es ist oft so, dass ich am Klavier eben sitze und dann ja, Intervalle suche oder so, wo ich mit denen ich resonieren kann in dem Moment. Und dann kommt die Musik, kommt der Text eigentlich eher so ein bisschen danach oder es gibt ein Thema und dann ist mir eigentlich der Text immer nicht so richtig wichtig. Man soll das nicht meinen, aber der kommt irgendwie, ein Song, der muss auch fertig werden und dann gibt es auch manchmal wirklich das reine Texten, dass ich denke, der Song muss jetzt irgendwie, da fehlt noch ein zweiter Vers oder so und den schneide ich mir dann wirklich aus den Rippen, das ist auch manchmal unangenehm und finde ich auch nicht immer so gut. Also gibt auch Texte von mir, wo ich sage, die sind aus der Not heraus entstanden, weil der Song fertig werden musste.
Machst du dich eigentlich emotional in deinen Songs auch so ein bisschen nackig, also dass du wirklich so viel von dir preisgibst aus deinem Leben?
Irgendwie habe ich dann in dieser Form kein Problem damit. Also es gibt andere Momente im Leben, auch im Gespräch oder so, könnte ich jetzt wahrscheinlich wesentlich weniger gut meine Emotionen ausdrücken als in einem Song. Ja, so geht es ja auch manchen Leuten. Oder mir geht es auch so, dass ich auch, wenn ich Briefe schreibe, kann ich auch manchmal Sachen anders ausdrücken als im Gespräch. Und der Song ist dann noch eine Stufe weiter. Da fällt es mir noch viel leichter irgendwie.
Also wenn du wählen könntest zwischen Interviewsituation und singen, dann wäre es ganz klar, welche Antwort ich bekommen würde.
Wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich für den Rest meines Lebens mache, würde ich lieber Songs singen als...
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, du gibst hier bisher auch eine ganz gute Rolle ab. Aber das heißt, wenn du auf der Bühne stehst und deine Gefühle, deine Geschichten ja mit anderen Menschen teilst, ist dir das dann in dem Moment klar oder bist du da komplett im Tunnel oder machst du die Augen zu oder...
Also wenn man diesen Moment so ähnlich hat, wie als man den Song geschrieben hat, dann ist man sehr gesegnet als Musiker, weil man kämpft auch mit vielen Problemen auf der Bühne. Ich habe, wenn ich mit der Band unterwegs bin, so ein In-Ear-Monitoring-System, da habe ich jemanden, der ist dafür zuständig, nur für mich ganz persönlich meine eigene Klangwelt zu kreieren. Da ist es dann manchmal wirklich, dass ich mich ganz zurückfallen lassen kann in die Musik. Aber manchmal, wie jetzt auf einer kleineren Tour, auf der ich jetzt im Dezember war, ist man auch mit ganz vielen Sachen im Kopf beschäftigt und dann ist es auch einfach irgendwie auch Handwerk. Man muss sich dann auch manchmal konzentrieren, darf sich von manchen Sachen nicht ablenken lassen und so. Das gehört auf der Bühne auch dazu, aber man hat auch die Momente, wo man sich fallen lässt und vergisst, wo man ist, wer um einen rum ist und dann ist es so, als wäre ich zu Hause am Klavier. Gibt's auch.
Und du kannst dich bei 30 genauso fallen lassen wie bei 3000?
Das hat damit gar nichts zu tun, würde ich tatsächlich behaupten, ja.
Jetzt wollen wir in SWR1 Leute mit dem Musiker Philipp Purcell vielleicht auch mal so ein paar klassische Vorurteile abklopfen. Wann steht so ein Künstler wie du so auf?
Ich habe gerade so eine Phase, wo ich immer um 8 aufstehe, aber ich habe natürlich auch Momente, wo ich dann einfach Zeit um Raum vergesse, wo ich mir das einfach gönne, dass ich so lange aufbleibe, wie ich irgendwie inspiriert bin und dann geht auch manchmal die Sonne auf und ich war noch gar nicht im Bett. Also das passiert auch heute noch manchmal. Es ist phasenabhängig, würde ich mal behaupten. Aber mittlerweile orientiert sich natürlich viel im Alltag auch an meinem Umfeld und die meisten Leute sind keine Musiker, also stehe ich auch zwischen 7 und 8 auf. Aber es gibt Phasen, wo ich schreibe oder so, wo ich sage, es ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt die ganze Nacht wach. Auch gern mal ein paar Tage hintereinander, klar.
Was machst du dann?
Also man vergisst dann die Zeit, manchmal bin ich am Klavier und dann habe ich eine Idee, dann gehe ich vom Klavier an den Computer, dann gehe ich vom Computer wieder an die Gitarre und dann ist die Nacht vorbei.
Okay, hast du beim Schreiben dann, wenn ich das richtig raushöre, mehr Druck, dass dir die Musik, die Melodien so aus den Händen schießen, aber beim Schreiben musst du, ist es dann mehr Konzentration oder sowas? Also wie erklärst du es?
Also es ist dann mehr einfach, ja, auch mehr Intellekt, mehr Nachdenken. Ja, wenn ich Musik anfange, dann denke ich am Anfang immer gar nicht so viel drüber nach. Und ich versuche natürlich auch immer, bevor ich wirklich in die intensive Phase gehe für ein neues Album, schon alles, was kommt, immer mitzunehmen im Alltag. Irgendwie, wenn dann mal ein Satz oder ein Wort oder irgendwas ist, was mir einfällt, wo ich denke, das könnte ich gebrauchen, dann versuche ich natürlich auch, das irgendwo mir zu notieren und dann, wenn es soweit ist, zur Hand zu haben.
Wie ist es, wenn ein Album fertiggestellt werden muss? Da gibt es ja auch Fristen, die einzuhalten sind. Wie gut bist du da? Bist du jemand, der schon 3 Wochen vorher alles abgibt oder auf den letzten Drücker?
Ich brauche schon jemand, der sagt, dass es jetzt losgeht. Und es ist nicht einfacher geworden, dadurch, dass heute auch ja oft Online-Sachen released werden oder man auch sagen kann, man macht jetzt mal einen Song und dann macht man 2 Monate später nochmal einen. Das nimmt Druck weg, was es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger macht, als wenn man so diesen großen magischen Moment hat, der auch immer sehr motivierend gewesen ist. So geht man heute anders an die Sache ran und ich finde es aber auch spannend, alles was passiert ist, verändert sich sehr, sehr viel die ganze Zeit und mittlerweile freue ich mich darüber. Also ich habe eine Weile damit auch gehadert, weil ich dachte, ach, wäre doch eigentlich ganz schön gewesen, das jetzt alles so, wie ich hier reingeschlittert bin, so beizubehalten, so wird es nicht kommen und ich habe erst damit gehadert, jetzt bin ich sehr froh darüber.
Du hast eben schon davon gesprochen, dass du nennst ihn Herbert, für uns ist er Herbert Grönemeyer, ihr seid per du bist von ihm entdeckt worden. Ist das nicht auch Druck, dass man da auch was erwartet oder dass du Herbert Grönemeyer vielleicht auch enttäuschen könntest?
Oh, also das war kein Gedanke, den ich damals hatte. Ich war einfach nur mega aufgeregt. Ich dachte auch, dass ich, ja, ich hatte das Album schon. Er wollte mein Album so, wie es war, haben. Ich musste nicht erst noch irgendwie eine Leistung erbringen. Er hat gesagt, so wie du es aufgenommen hast, hier in Stuttgart mit meinem Kollegen Frank Pilsel, den ich hier beim Mittagessen kennengelernt habe, per Zufall, im Stuttgarter Westen. Mit dem habe ich ein Album aufgenommen, weil er hatte ein Studio und ich keins. Ich bin mit der Gitarre bei ihm vorbeigekommen und dann war innerhalb von einem halben Jahr dieses Album aufgenommen, von dem Herbert gesagt hat, so lassen wir es.
Seid ihr regelmäßig im Austausch? Wie kann ich mir, was habt ihr für ein Verhältnis? Ist das auch eine Art, weiß ich nicht, Mentor? Brauchst du sowas überhaupt?
Also ich habe bei meinem zweiten Album, da habe ich dann auch diese Angst gehabt und diese Erwartungshaltung gespürt, da kam sie dann schon, weil das erste Album war ja damals schon im Kasten, da gab es nichts mehr zu befürchten und beim zweiten habe ich ihn dann angerufen, da war ich spazieren im Schlossgarten, haben wir telefoniert und er hat gemeint, mach einfach nur ein Album, es muss gar nicht gut sein und dann habe ich gedacht, okay, abgemacht. Und ja, dann habe ich einfach ein Album gemacht.
So, was nicht gut
war. So ging es dann weiter. Und doch, es wurde dann noch erfolgreicher als das erste. Ja. Grönland ist sehr darauf bedacht, also dieses Label, was ja immer noch unter seiner Schirmherrschaft oder sein Label ist, die machen auch jedes Jahr, treffen sich alle Künstler, die unter diesem Label vereint sind. Da lässt er sich auch nie nehmen, selber überall an jeden Tisch zu gehen. Und dann spätestens da, auch wenn es nichts zu besprechen gibt, darüber hinaus, im Jahr meine ich jetzt, ja, was dringend wäre, sieht man sich da immer doch auf jeden Fall. Und ansonsten hat er auch immer ein offenes Ohr für alle seine Künstler.
Also mit Kings of Leon hat es mit dem Whisky noch nicht geklappt, mit Herbert Grönemeyer schon.
Würde ich sagen, ja.
Hunderttausende verkaufte Tonträger hat SWR1 Leutegast Philipp Purcell, oder ist die Millionenmarke schon geknackt?
Oh, weiß ich gar nicht.
Interessiert dich sowas auch gar nicht?
Doch, das darf gerne sehr viel sein, aber Zahlen habe ich wirklich keine im Kopf.
Es ist nicht auf der Prioritätenliste ganz oben bei dir.
Genau.
Aber dann sind wir vielleicht schon an dem Punkt, wie definierst du für dich Erfolg?
Ja, solange noch mindestens eine Person auf mein Konzert kommt und zuhören möchte, sobald ich einen Zuhörer habe, der sich ernsthaft dafür interessiert, mir zuzuhören, hätte ich schon Erfolg als Musiker und da geht's los, würde ich sagen.
Das geht dann vielleicht auch auf deine Anfänge zurück. Du hast auch in der Straße ganz normal die Leute beglückt mit deiner Musik.
Ja, also beim Straßenmusikmachen bleibt meistens keiner stehen. Die Leute haben keine Zeit, hören meistens gar nicht zu. Umso verrückter ist es, wenn wirklich Leute kommen, Eintritt bezahlen, sich auf den Weg machen, um uns zu hören. Das ist ein unheimliches Privileg. Und gerade wenn ich mir das vorstelle, wie ich früher mal in der Fußgängerzone stande und versucht habe, nicht schön, sondern laut zu singen, dass auch jeder was hört, der vorbeiläuft, ja, dann kann ich glücklicher nicht sein über meine Position heute.
Aber trotzdem bist du ja auch davon abhängig, dass irgendwie sich das Ganze auch finanziell lohnt für dich.
Ja, klar. Also wenn das mit der Musik jetzt nichts mehr wäre, müsste ich mir was anderes überlegen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also ich würde, glaube ich, trotzdem Songs schreiben, dass es mit der Musik gut klappt. Ja, ist super, klar.
Bist du gut in Buchhaltung so, dass du irgendwie so...
Ja, also ich habe auch meine Ängste immer insofern im Griff gehabt, dass ich quasi lange ja noch nicht 40 war, dachte, ja, dann mach ich halt was anderes. Mittlerweile gehen da ein bisschen die Ideen aus, was es sein könnte, was ich jetzt noch auf so einem Niveau ausüben könnte, dass es zum Überleben reicht. Aber hey, wer weiß. Also das Leben ist eine Herausforderung und ich bewundere am meisten die Leute, die auch kreuz und quer gegangen sind im Leben, die auch bei Null angefangen haben wieder. Und ja, das ist die größte Herausforderung, die man vielleicht haben kann im Leben. Und in verschiedenen Abstufungen erleben wir das ja auch, dass man sich verändern muss, dass man mit der Zeit gehen muss, dass man gucken muss. Es ist ja nichts, bleibt so, wie es ist.
Aber du hast ja auch, denke ich mal, ein Gefühl für das, was du tust, dass du einschätzen kannst, okay, jetzt drifte ich hier gerade irgendwie so weg, dass ich kaum noch einen erreiche, an dem Punkt bist du ja nicht, dass du da für dich dann irgendwie vielleicht den Plan B mal entstauben müsstest.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das Glück, dass sehr, sehr viele Stammhörer, Stammpublikum bei mir da ist. Ich habe neulich auf der Tour im Dezember mich mal an Merchandising-Stand mal wieder getraut, mit jedem ein Foto gemacht und es war ganz oft, was ich zu hören bekommen habe, ist, dass die Leute nicht einmal da waren, sondern 5-mal, 6-mal, 8-mal und es ist toll, solche Fans zu haben. Ja, die geben mir ein Zuhause, wenn es umgekehrt auch weiterhin was in die Art ist, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist mein Hauptanliegen.
Du hast Songs, die in den Top 10 waren. Du hast Alben, die fast 40 Wochen in den Charts waren. Wie geht denn eigentlich ein Hit?
Ich glaube, ein Song muss sehr, sehr einfach sein. Er darf nicht kompliziert sein. Und ich habe mir immer gedacht, also was ich fühlen kann, kann theoretisch ja auch jemand anderes fühlen. Und das ist immer die Weise, mit der ich da herangegangen bin. Ja, ich denke natürlich schon mal in meinem Alltag, boah, es wäre cool, mal wieder was zu haben, was im Radio rauf und runter läuft. Aber wenn ich dann am Klavier bin, dann spielen andere Dinge eine Rolle, eben das Gefühl. Und manchmal hat man dann das Glück, die Sachen passen zusammen. Und ich bin auch jemand, der zum Glück nicht viele Akkorde kann. Ich kann einen Song gar nicht zu kompliziert machen. Und deshalb ist immer wieder auch die Chance, dass irgendwie was dabei ist, was eingängig ist, auf jeden Fall. Einfach auch ein Stück weit aufgrund meiner mangelnden Skills ein Stück weit.
Künstler, Musiker Philipp Poisel hat hier in dieser Jubiläumsausgabe von SWR1 Leute schon so einen Einblick gegeben in seinen Musikeralltag. Lange Nächte können es dann schon mal bei dir werden, auch mehrere hintereinander. Und trotzdem hast du ja anscheinend noch Luft und Lust für anderes auf anderes, weil du hast dann auch ganz nebenbei nochmal im Sommer ein Studium zu Ende gebracht.
Genau.
Du bist jetzt was?
Ich habe ein Bachelorstudium Architektur und Stadtplanung. In Stuttgart ist es ja ein kombiniertes Studium.
Und was fängst du da jetzt mit an? Baust du seitdem Häuser? Straßen?
Nein, dürfte ich auch im Moment noch gar nicht. Man muss ja in die Kammer kommen, da braucht man dann auch Praxiserfahrung erstmal noch. Ich habe einfach versucht, meinen Horizont zu weiten. Ich habe eigentlich mal Grafikdesign gelernt, das war für mich irgendwie so eine Konsequenz, wenn ich was studiere, darauf irgendwie vielleicht aufzubauen. Ich konnte damals, als ich Grafikdesign die Ausbildung gemacht habe, eigentlich nur zeichnen und ich hatte einen Kumpel, der meinte, da gibt es eine Schule, da muss man nur zeichnen, muss man eine Mappe abgeben. Und ich so, super, da bin ich dabei. Und dann wurde es eben dieses. Und ich habe dann später auch mal noch hier in Stuttgart mein Abitur nachgeholt und ich dachte, wenn ich jetzt nicht an die Uni gehe, dann mache ich es nie. Ich will in meinem Leben eigentlich noch mal gerne studieren und auch möchte nicht Gefahr laufen, dass meine Musik sich wiederholt, dass man irgendwie zu sehr in derselben Schiene bleibt. Meine ersten Alben sind eigentlich geprägt gewesen von meinem Leben davor. Und ich dachte, wenn ich nur im Tourbus sitze, dann habe ich auch irgendwann überhaupt keine Bandbreite mehr und nichts, was ich erzählen kann. Keine neuen Impulse.
Das heißt aber, du saßt richtig in Vorlesungen auch?
Ja, na klar.
Ja gut, aber ich stelle mir das nur gerade vor, dass man dann da neben anderen Leuten sitzen und die gucken dann auch so, Moment mal, den kenne ich doch irgendwo anders
her. Ja, ich dachte auch, ich mache das mal und dann ist eigentlich da meine Zeit reingeflossen die letzten Jahre, muss ich sagen. Und ich hatte aber zum Glück heute, muss ich sagen, immer jemand, der gesagt hat, jetzt hörst du nicht auf, jetzt machst du noch bei uns in der Gruppe nächstes Semester mit. Und ich dachte jedes Mal schon so, das packst du nie im Leben. Ich habe eine Tour irgendwie nächste Woche. Ja. Ich habe dann irgendwie aber auch noch eine Prüfung nächste Woche. Wie soll das funktionieren? Und ich hatte ganz viel Unterstützung in meinem Umfeld. Und so habe ich mich da von Jahr zu Jahr, von Semester zu Semester gehangelt. Ja, ich glaube, alle, die mich dort gesehen haben, haben es auch nicht für möglich gehalten. Aber jetzt ist es soweit.
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass du inhaltsstarken Ausgleich irgendwie brauchst? Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben uns vor der Sendung schon gesehen, kein Handy bei dir entdeckt. Ist das immer noch aktuell, dass du kein Handy hast?
Ja, ich frage mich aber schon seit Corona, wie lange das noch aufrechtzuerhalten ist, weil ich natürlich auch das auf Kosten meines sozialen, privaten, persönlichen Umfeld mache, weil man braucht immer wieder ein Smartphone und dann bin ich natürlich auf Leute angewiesen, mit denen ich unterwegs bin. Ich schütze mich einfach vor dem, ich sag mal, Bombardement, ja, was mit dem man dann ausgesetzt ist, indem ich quasi das nicht habe. Ja. Ich habe ein iPad, aber ich bin unterwegs dem nicht ausgesetzt und es ist so ein Luxus, den ich mir gönne auf Kosten anderer, sag ich mal.
Aber Künstler, erfolgreicher Künstler zu sein ohne Social Media, wie machst du das? Oder wie
ja, es ist ein schmaler Grat. Ich habe auch wirklich, ich bin da auch jetzt dann aus dem Dornröschenschlaf ein bisschen erwacht, hat gemerkt, ja, okay, die Welt hat sich weitergedreht. Es gibt viele Sachen, die haben sich verändert, während ich auch da im Tiefenhörsaal gesessen bin. Und ich will da jetzt auch aktiv durchstarten, auch Sachen nachholen, ja, soweit es vielleicht noch möglich ist. Und ich sag mal, Senden und Empfangen ist ja nicht immer das Gleiche. Ich habe auch zum Glück Leute, die mir dabei helfen. Ich selber tue mich sehr, sehr schwierig als Konsument dieser Plattform. Da kann ich schwierig nur damit umgehen. Da wird es mir manchmal auch dann von der Stimmung her, bin ich dann nicht immer so gut drauf, wenn ich das irgendwie mache. Ich habe auch selber keine Accounts. Man kann ja aber trotzdem mit dem Webbrowser auch auf Instagram oder so mal gehen. Mhm. Aber dass es für mich elementar ist, und ich auch irgendwie da mit meiner Community in Verbindung treten werde, verstärkt noch in Zukunft, steht außer Frage. Wie ich das mache, habe ich ein großes Fragezeichen. Das wird für mich die Herausforderung der nächsten Dekade sein.
Ich merke schon, Philipp Poisel braucht Herausforderungen. Jetzt habe ich die ganzen harmlosen Fragen gestellt. Jetzt kommen mal die knallharten aus dem Publikum. Wer hat denn eine Frage? Das ist der Erhard. Erhard, wir haben uns vor der Sendung schon kennengelernt. Du hast eine Frage. Wo kommst du her überhaupt?
Ich komme aus Aalen, Osterhalbkreis. Philipp, dir gefällt ja die Gegend, habe ich gehört. Eine Frage hätte ich. Dieses Format hier ist ja total persönlich. Wir sitzen ziemlich nah aufeinander. Ich habe mir jetzt einfach, während die Band immer gespielt hat, habe ich mir dich so angeschaut und du drehst dich dann weg und hörst der Band zu. Mich würde interessieren, was denkst du in dem Moment, wenn die Band da so spielt, ihre eigene Art der Komposition von bekannten Liedern und du gehst mit, was geht da in deinem Kopf vor?
Oh, was geht da mir vor? Ich lasse mich drauf ein, ich gucke, was es mit mir macht und es fühlt sich gut an. Also ich kann dabei entspannen und ja, irgendwie so wie so ein Schwebezustand, ich keine Ahnung, also ja, die Gedanken fliegen dann von alleine. Also ich fühle mich gut dabei.
Das war auch eine gefährliche Frage für den Moderator. Hätte ja auch sein können, dass du denkst, oh Gott, was hat er mir gerade schon wieder für eine Frage gestellt? Ich habe zwischendurch noch eine, weil es mir noch gerade einfiel. Wie schaffe ich es eigentlich, dass Matthias Schweighöfer mal für mich Klavier spielt? So wie bei dir.
Ja, gute Frage. Also ich habe vielleicht in dem Moment was gemacht, was ihm gefallen hat und es hat irgendwie zusammengepasst und er ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. Also es ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, ihn ans Klavier zu bekommen. Ich glaube, ja, also wenn man Musik hat, die ihm gefällt, wenn er Lust hat mitzumachen, ist er, glaube ich, jemand, der sehr gerne Musik macht und den man auch locker auf die Bühne bekommt, so gesehen.
Also muss ich nur anrufen, meinst du?
Ja, die Zeitverschiebung beachten. Ja? Ich glaube, er wohnt in L.A., aber ansonsten...
Gut, okay. Werde ich im Hinterkopf haben. Rituale, hast du die vor einem Auftritt? Ich habe jetzt heute nichts festgestellt, aber hier ist es jetzt auch ein bisschen ein anderer Rahmen, aber vor einem Konzert?
Also manchmal spiele ich mit meinem Gitarrist zusammen zu zweit. Das ist natürlich, wir haben eine geheime Geste, sag ich mal. Ja, wir haben so eine Art Handschlag, den wir machen. Und mit der Band stellen wir uns in den Kreis und schreien uns die Seele aus dem Leib. Und danach kann jeder entspannt auf die Bühne gehen.
2025, jetzt das gerade gestartete Jahr, ist das für dich ein großes, was hast du da so auf deiner To-Do-Liste, also Architekturstudium, können wir einen Haken hintermachen, erreicht, was kommt jetzt so?
Genau, Musik, also das war tatsächlich lange Zeit nicht der Main-Fokus und ich will auch natürlich, ja, viele Leute treffen, wie jetzt am Merch-Stand und auch zu den Fans Kontakt haben.
Das heißt wirklich, dass du nach Konzerten, nachdem du oben schon auf der Bühne alles gegeben hast, unten noch T-Shirts verkaufst?
Ja, immer geht's nicht. Wir hatten einmal ein relativ großes Konzert, wo ich irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, weil die letzte Reihe war so weit weg. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wir treffen uns nachher im Foyer. Dann hat irgendwie der Veranstalter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und noch 10 Securities bestellt. Es war auch so eine Grillparty für uns organisiert. Davon habe ich nichts mitbekommen, weil es ging irgendwie bis nach 0 Uhr. Weil ich dann, ja, für 5.000 Leute, die waren jetzt nicht alle da, aber es ging ewig. Wenn die Konzerte aber kleiner sind, so wie jetzt, dann gibt es für mich nichts Besseres, als auch mal zu fragen, hey, wie geht's euch? Und dann entstehen die besten Momente.
Auf einmal waren ganz viele in der letzten Reihe wahrscheinlich, ne? Philipp Purcell, danke, dass du da warst. Danke, dass du mit uns 40 Jahre SWR1 Leute gefeiert hast.
Eine Ehre und danke euch für 40 Jahre Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.